Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird.
Hier im Deutschen Bundestag schlägt das Herz der Demokratie.
Ey, pst, du, magst du Demokratie? Schon ganz geil, oder? Dann hast du dich sicherlich schon mal gefragt, wie die Menschen ticken, die du wählst. Wenn nicht, dann wird es jetzt Zeit. Egal ob Fitness, Rhetorik, Herzblut oder Lampenfieber, mit dir und unseren Gästen machen wir uns in Way into Politics auf die Suche nach den Wegen, die in die Politik führen.
Mein Name ist Julius Bertram.
Mein Name ist Christian Johann.
Und ich, Christian, freue mich unglaublich auf unsere Gesprächspartnerin heute, Annetta Kahane. Ich habe in Vorbereitung gelesen auf dieses Interview, dass die Zeit über sie gesagt hat, sie ist zweifellos eine der wichtigsten zivilgesellschaftlichen Akteurinnen in Ostdeutschland, wenn sie nicht sogar die wichtigste ist. Was erwartest du von dem Gespräch?
Ich will einen Einblick gewinnen, wie Menschen ticken, die sich politisch engagieren, ohne dabei den Weg übers Parlament zu nehmen. Ja, dass man sagt, ich will was bewegen in der Gesellschaft, was reißen. Ein Weg, um das zu tun und das zu schaffen, tatsächlich etwas zu verändern, ist für mich immer Politik gewesen. Ja, ich werde Politiker, Politikerin und kann mit Gesetze gestalten und was echt verändern. Aber ich glaube, dass der Weg über die Stiftung und in der Zivilgesellschaft für uns genauso wichtig ist in der Gesellschaft, weil dort Wirkung passiert. Und wie das passiert, das interessiert mich am meisten. Also warum wählen Menschen diesen Weg? Das ist so ein bisschen die Frage, die mich heute am meisten leitet.
Ja, und warum geht jemand diesen Weg, wenn er massiven Anfeindungen ausgesetzt ist? Annetta gehört, glaube ich, mit zu den Menschen, die den allergrößten Anfeindungen ausgesetzt sind, bis hin zu Morddrohungen. Eine Frage, die ich mich stelle, die ich beantwortet haben möchte, ist, was treibt einen an, das weiterzumachen, das durchzuziehen, wenn man eigentlich immer Angst um sein eigenes Leben haben muss? Man muss schon echt Überzeugungstäterin sein. Und zweimal der Eindruck, ich habe schon mal mit ihr gesprochen und da hatte ich den Eindruck, sie ist eine richtige Überzeugungstäterin. Sie kann einfach nicht anders.
Woher nimmt man die Ausdauer?
Ja, woher nimmt man die Kraft?
Genau, wie hält man es aus? Oder, was es ja auch gibt, den Typ Mensch, der sagt, oh, da ist ein Widerstand, dadurch spüre ich überhaupt, dass ich was erreiche, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil die Leute auf einmal nervös werden oder weil man mir Steine in den Weg legt. Das kann ja auch eine These sein dazu. Ne?
Dann begrüßen wir gemeinsam unseren heutigen Gesprächsgast, Annetta Kahane. Hallo Annetta.
Herzlich willkommen.
Hi, hallo, wie geht's euch?
Uns, ich spreche für mich, geht's verdammt gut. Christian?
Mir geht's auch gut, dankeschön. Ich darf nicht sagen, dass es schlechten Menschen immer gut geht, da hat Julius was da gesagt.
Aus Gründen. Annetta, unsere erste Frage, du hast es ja im Intro schon gehört, ihr habt vor kurzem mit einem großen Eishersteller die Kooperation aufgekündigt. Ist dir die Lust auf Eis vergangen?
Überhaupt nicht. Wir hatten eine Kooperation mit einem Eishersteller und der hat eine politische Entscheidung getroffen, die wir total absurd fanden und sehr plakativ und überhaupt nicht zielführend. Da ging es um die Frage, ob jetzt in der Westbank in Israel Eis verkauft wird oder beziehungsweise in den besetzten Gebieten Eis verkauft werden soll oder nicht. Und die haben beschlossen, dass sie das nicht mehr machen wollen, weil sie die Siedlungspolitik kritisieren. Und das war ein ganz, ganz falsches Statement, wie wir fanden, in vielerlei Hinsicht, auch was die Belieferung palästinensischer Eiskäufer betrifft. Und wir haben uns mit denen auseinandergesetzt und haben dann gesagt, unter diesen Voraussetzungen wollen wir nicht mit ihnen in einer Allianz sein, wenn sie auf so plakative Weise Israel-Kritik verüben, was man natürlich machen kann. Aber in dem Fall war das außerhalb dessen, was wir gut fanden.
Könnte man dem als Anschlussfrage direkt hinten dranhängen, ist Eis politisch?
Sie machen es politisch. Naja, alle Lebensmittel, alles ist eigentlich irgendwie politisch, weil das sehen wir ja jetzt gerade, was die ökologischen Bilanzen betrifft, Lebensmittel sehr unterschiedlich hergestellt werden können und sehr unterschiedlich vermarktet werden können. Und insofern, Ben & Jerry's hat sich das auf das Label geschrieben, dass sie progressiv sind. Und wir haben in einer Diskussion mit ihnen versucht nachzuweisen, dass das, was sie da machen, überhaupt nicht progressiv ist, sondern dass sie damit genau die falschen Leute unterstützen und nicht die progressiven, emanzipatorischen Kräfte in der Region. Also, wenn man so will, ist auch Eis politisch.
Würde es denn so eine Situation auch in Deutschland geben können, dass man auf einmal Dinge in die Politik mit hineinzieht, von denen man es vorher vielleicht gar nicht erwartet hat?
Ja, es passiert ja auch immer wieder. Für mich ist es ein bisschen seltsam. Ich finde, es passiert eigentlich noch zu wenig. Wir haben manchmal so Diskussionen am Rand, wenn es darum geht, dass deutsche Unternehmen merkwürdige Sachen machen und dann plötzlich sich daran erinnert wird, dass das Unternehmen sind, die in der Nazizeit ganz, ganz stark an der Seite des NS-Regimes waren und so weiter. Aber es ist ja in Deutschland so, dass die meisten großen Unternehmen in der Wirtschaft, alle Traditionsunternehmen mehr oder weniger, sehr, sehr nah an der Seite des Nationalsozialismus standen und davon profitiert haben durch Arisierung und so weiter. Insofern finde ich, könnte man da schon noch ein bisschen mehr machen, wenn man das mal zur Diskussion stellt oder in Bezug darauf auch bestimmtes Handeln hinterfragt.
Glaubst du, das ist die Aufgabe von Politikerinnen und Politikern, daran zu erinnern, auch gerade jetzt, du sprichst es an, Zwangsarbeit. Wir hatten vor gar nicht langer Zeit das Interview mit einer Erbin, einer großen bekannten Keksfirma, die gesagt hat, Zwangsarbeit gab es bei uns auch, aber den Zwangsarbeiterinnen bei uns, denen ging es ja gar nicht so schlecht. Und das ist ja schon mal ein Symbol dafür, dass man diese Versklavung und Ausbeutung von Menschen mit so viel Abstand, den wir heute haben, zu dieser Zeit nicht mehr richtig wahrnimmt. Wo ist die Aufgabe der Stiftung, wo ist die Aufgabe von Politikern, daran zu erinnern?
Also ich finde, das wäre vor allen Dingen eine zivilgesellschaftliche Aufgabe, darauf aufmerksam zu machen. Das ist eine Aufgabe der Medien. Die Politik kann darauf reagieren, wenn es eine vernünftige Reaktion gibt. Aber vielleicht müssen wir erstmal über das Verhältnis von Zivilgesellschaft und Politik reden. Ich finde, dass wir in einer besonderen, wunderbaren Lage sind in Deutschland, dass es eine relativ starke Zivilgesellschaft gibt, die auch solche Dinge immer wieder aufgreift und wahrnimmt und an die Politik heranträgt. Es ist ja oft so, dass nicht die Politik die Initiative hat, sondern dass gerade was solche Fragen betrifft, die Menschenrechte und Antisemitismus, Rassismus und solche Dinge, sehr stark von der Zivilgesellschaft mit Druck an die Politik herangetragen werden. Die Ausformung von Menschenrechten, auch das Diskriminierungsverbot oder die Sanktionierung solcher Aussagen, kommt meistens sozusagen von der Straße, also aus den zivilgesellschaftlichen Kreisen. Und die Politik fühlt sich dann mitunter nicht immer bemüßigt, darauf zu reagieren. In dem Fall wüsste ich jetzt nicht, wie die Politik darauf reagieren könnte. Man kann da ja schlechte Sanktionen erteilen oder so. Man kann es erwähnen als Politiker. Aber im Prinzip ist es ja wichtig, dass es ins öffentliche Bewusstsein kommt und Diskurse anregt.
Dann wäre die nächste Frage ja, wenn das jetzt jemand hört und vielleicht im Geschichtsunterricht darüber mehr erfahren hat, über Zwangsarbeit und über die Geschichte des NS und merkt, oh, hier muss man was machen. Sollte diese Person eine Stiftung gründen, in eine Stiftung eintreten, da mitarbeiten, oder würdest du ihm auch zutrauen oder ihr Politikerin zu werden und zu sagen, so wie es in den 68ern die Situation gab, ich werde jetzt Politiker und werde politisch aktiv, weil ich sage, nie wieder. Glaubst du, dass es diesen Weg noch gibt?
Auf jeden Fall. Also ich sehe das ja auch bei vielen Leuten, die jetzt gerade in der Ampelkoalition, in der Regierung oder in den Parlamenten sitzen, die kommen zum Teil aus der Zivilgesellschaft. Die sind aktiv gewesen in verschiedenen Feldern außerhalb von Politik, also außerhalb des Politikbetriebs, also außerhalb der Parlamente, sondern mehr in Organisationen. Wir haben in Deutschland einen sehr, sehr hohen Grad an freiwilligen Engagement. Ja? Und sehr viele Menschen politisieren sich innerhalb dieser Zeit, in der sie Freiwilligenarbeit machen. Und es ist ja nicht nur, da geht es nicht nur um Kaninchenzüchterei, sondern auch um politische Felder, meinetwegen Flüchtlingshilfe oder andere Dinge dieser Art. Und sehr viele Leute, die jetzt in den Parlamenten sitzen, ob das jetzt der Bundestag ist oder Landtagsparlamente sind oder auch kleineren Parlamente von Städten und Gemeinden, kommen aus solchen Bewegungen. Und auf diese Weise ist es natürlich wunderbar, in die Politik zu kommen, nicht über den Beruf. Also es gibt ja Leute, die studieren Jura und werden dann in den Bundestag gewählt und machen ihr Leben lang nichts anderes als Abgeordnetenarbeit. Auch eine Möglichkeit, weil Politik als Beruf ernst zu nehmen, ist auch wichtig. Aber in der neuen Generation verbinden sich sehr oft zivilgesellschaftliches Engagement und politische Aktivität, die dann zu einem politischen Amt führen kann. Ja? Das heißt, auch später sind Zivilgesellschaft und Politiker keine getrennten Kategorien. Ja? Das sind Menschen, die sich engagieren auf die eine oder die andere Weise, manchmal sogar unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit.
Annette, vielleicht kannst du für die Leute, die uns zuhören, einmal in einem Satz, wenn das geht, zusammenfassen, was ihr als Stiftung macht und was euer Anliegen ist.
Unsere Stiftung beschäftigt sich mit drei Dingen. Zum einen sind wir immer bemüht, politische Debatten, Information, Öffentlichkeitsarbeit für die Themen zu machen, die für uns wichtig sind. Und da geht es immer um Minderheitenrechte, Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus. Ja, und demokratische Alltagskultur. Das sind unsere Ziele. Und dafür machen wir sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Das Zweite, was wir machen, ist, da wo zum Beispiel der Staat gar nicht handeln kann, in Schulen oder in Jugendeinrichtungen oder in der politischen Bildung, da setzen wir Themen, die noch keiner besetzt hat. Wir haben sehr viele Themen entwickelt, die schon irgendwie in der Luft waren, aber die noch keiner aufgegriffen hat. Wir haben fast als Erste angefangen mit den Themen Hass im Netz, ja, mit Verschwörungsideologien. Wir haben Jahre gearbeitet zum Thema Verschwörungsideologien, bevor das ein Mainstream-Thema wurde. Das Gleiche gilt für Antisemitismus, das Gleiche gilt für Rechtsextremismus und Frauen und so weiter. Dazu machen wir dann Projekte, bei denen diese Projekte, für die kriegen wir auch Geld vom Staat und führen die so aus, subsidiär, wie andere Träger auch. Aber die dritte, und das ist das Besondere, das Dritte, was wir tun, das ist besonders wichtig, wir fördern Projekte. Das heißt, wir sammeln Geld, privates Geld, Spenden oder größere Zuwendungen von Leuten, die Geld haben oder die uns Geld geben wollen, weil sie Initiativen vor Ort unterstützen. Und damit, und das ist, glaube ich, ganz besonders, unterstützen wir die Leute, die irgendwo zwischen Kötzschenbroda und Bremen irgendwas auf die Beine stellen wollen und jetzt nicht an das staatliche Geld rankommen oder viel zu wenig wollen, das ist also die eine kleine Initiative machen wollen oder die auch mal ein bisschen mehr Geld machen wollen, aber das nicht zusammenkriegen und so weiter. Und das fördern wir. Und auf diese Weise haben wir ein Netzwerk von Partnerinnen und Partnern über die ganze Bundesrepublik, die sich zu unseren Themen engagieren. Und wenn wir wissen wollen, was vor Ort los ist oder wenn wir irgendwie aktiv werden wollen als Stiftung, dann können wir die auch gut fragen. Das sind auch Leute, die sehr viel über ihre Region wissen und die auch über die lokale Politik viel wissen. Und die unterstützen wir dann wiederum mit Öffentlichkeitsarbeit oder mit neueren Themen.
Du hast mir eine wunderbare Brücke gebaut, damit, dass du gesagt hast, dass ihr euch auch an Schulen engagiert. Ich würde die nächste Frage direkt übergeben an unsere Außenreporter. Die haben da was für dich vorbereitet. Kurzen Moment.
Kindermund fragt Wahrheitskund.
Hallo, wir sind Mathilda und Magnus und wir haben ein paar Fragen für Annetta vorbereitet. Gewalttaten gegen Juden nehmen seit Jahren zu. Kannst du mir erklären, warum Menschen ein Problem mit Juden haben?
Warum haben Menschen ein Problem mit Juden, Annetta?
Also das ist eine sehr gute Frage. Darüber haben sich sehr viele Menschen sehr lange sehr viele Gedanken gemacht. Weil im Grunde ist das nicht wirklich zu erklären. Jedenfalls nicht anhand der Juden, weil Juden sind ganz normale Menschen. Der Grund liegt vielmehr bei denen, die Juden hassen. Und warum sie das tun, hat meiner Meinung nach etwas damit zu tun, dass sie mit bestimmten Problemen in ihrem eigenen Leben oder Problemen, die sie in der Welt sehen, alleine nicht fertig werden und einer Idee folgen, die schon seit vielen tausend Jahren immer gesagt hat, die Juden sind schuld. Das ist so tief eingegraben in die Erinnerung und in das Gedächtnis der europäischen Kulturen, zum Beispiel des Christentums, dass es ganz schwer ist, das wieder zurückzudrehen und diese Denkschleife irgendwie zu unterbrechen. Taucht immer wieder auf und ich bin auch immer wieder erstaunt darüber, dass die Leute auf die gleichen Muster kommen. Das hat damit zu tun, dass Antisemitismus zu erkennen sehr viel Selbstreflexion, sehr viel Nachdenken erfordert bei demjenigen, der sich antisemitisch äußert. Und Leute wollen das eigentlich nicht. Die wollen nicht über sich selber nachdenken. Die wollen nur einfach jemanden finden, der schuld ist an irgendwas, was die Leute stört. Und deswegen werden Juden immer wieder gehasst.
Macht die Politik genug gegen Hass in der Gesellschaft? Und was müsste unternommen werden?
Die Politik macht nicht genug gegen Hass in der Gesellschaft. Ich gehe mal davon aus, dass Politiker, sobald sie sich bewusst werden, dass Hass in den Medien oder Hass in den sozialen Medien ein Problem sind. Es gibt ja auch Politiker, die sich dessen nicht bewusst sind oder die das gar gut finden. Ja? Also diejenigen, die sich dessen bewusst werden, haben meistens nur eine sehr eingeschränkte Sicht auf das, woran es liegt und was man tun kann. Und deswegen ist es sehr schwierig, irgendwie mal außerhalb der Zuständigkeiten, die Politiker so haben und dem, was ihre Verwaltung ihnen erzählt, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Ja? Zum Beispiel, wenn wir mit Kindern reden, zum Beispiel müsste in der Schule schon sehr viel mehr gegen Hass getan werden. Ne? Und das ist einerseits eine Sache, dass man Kindern beibringt, dass sie andere nicht runtermachen dürfen, dass sie nicht mobben sollen, sondern dass, wenn sie Probleme haben, anders mit ihren Aggressionen umgehen sollen. Oder dass man sich, wenn man sich schon streitet, das in einer Form tut, wo man andere nicht verletzt. Also streiten ist ja gut, aber man muss es so tun, dass man dabei andere nicht beleidigt oder verletzt oder gar angreift. Das sind Sachen, die man schon in der Schule lernen könnte, aber die passen irgendwie nicht in die Unterrichtsfächer Mathematik oder Deutsch oder Sport. Ja? Und deswegen bleiben solche Dinge manchmal hängen. Also, das ist jetzt sehr vereinfacht, aber es gibt zu wenig breite Verantwortung von Leuten, die mit Kindern arbeiten, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen und dafür zu sorgen, dass Kinder eine andere Form kennenlernen, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, als mit Hass und Gewalt.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was weniger gut funktioniert und wo auch Gefahren sind. Gibt es denn positive Vorbilder? Ich denke zum Beispiel an die Bilder nach den Duellen, die wir vor dem Wahlkampf oder im Wahlkampf gesehen haben, dass die drei Kandidaten dann zusammenstanden, einander in den Arm genommen haben oder so halbwegs wenigstens miteinander sprechen konnten. Ganz andere Bilder, als wir es aus Amerika kennen, aus Frankreich, aus Ungarn und Polen, da will ich gar nicht von sprechen. Gibt es denn vielleicht einzelne Politikerinnen oder politische Tendenzen, die du siehst? Du hast die jungen Menschen angesprochen, die jetzt im Bundestag sind und die aus der Zivilgesellschaft kommen, die engagiert waren. Gibt es so vielleicht ein, zwei, drei Punkte, wo du sagst, daran müssen wir uns orientieren, das ist der Weg, den wir gehen sollten?
Also ich fand zum Beispiel die Koalitionsverhandlungen extrem angenehm. Also diese Gespräche, die vor dem Beschluss, dass man koaliert, stattgefunden haben. Weil da war wirklich auch deutlich in den Bildern und so weiter, dass die Leute sich mit Respekt begegnen, auch wenn die komplett anderer Auffassung oder auch anderer Persönlichkeit sind. Ja? Also da sind Persönlichkeiten zusammengekommen, die man sich so nicht ohne weiteres in einem freundlichen Gesprächskreis vorstellen konnte. Aber das ist, was Zivilität ausmacht. Das ist, was wirklich gut ist, wenn man das kann. Also wenn man weiß, der andere ist auch jemand, der etwas will, und wir konzentrieren uns dann nicht auf persönliche Fragen oder auf das, was nicht geht, sondern gucken, was geht, wo kommen wir zusammen und so weiter. Das fand ich sehr schön und ich glaube, das haben auch sehr viele Leute wahrgenommen. Und Debatten im Bundestag werden schon auch mit Bandagen geführt, ja, also gerade gegenüber der AfD. Aber das wird sicherlich auch in den kommenden Wochen und den Jahren, die jetzt folgen, wird es heftige Auseinandersetzungen im Bundestag geben. Aber was ich auch im Bundestag immer wieder gut finde, die AfD da ausgenommen, weil da sind schon ein paar echte problematische Leute, die sich überhaupt nicht zivil verhalten. Aber ich finde es auch gut, dass man sich als Kollege ansieht und auch anspricht und dass Leute auch in der Kantine zusammen essen, die unterschiedlichen Parteien angehören und ganz unterschiedliche Auffassungen haben und trotzdem sich miteinander austauschen. Also das Parlament ist aber nicht der einzige Ort, in dem Politik stattfindet. Es gibt auch die Politik, die in den Häusern gemacht wird. Also Politiker, die ein Amt inhaben, zum Beispiel die Minister sind, ja, Landesminister oder Bundesminister. Da wird es dann ganz kompliziert. Die Abgeordneten haben wahnsinnig viel zu tun. Also ich glaube, das ist einer der anstrengendsten Jobs, den man überhaupt haben kann. Und ich finde es ganz furchtbar, wenn Politikerschelte dauernd sozusagen, die kriegen so viel Geld und die machen gar nichts und so. Das stimmt überhaupt nicht. Also ich kenne sehr viele Abgeordnete und von denen, die ich kenne, weiß ich, dass sie wirklich hart arbeiten, ja. Und dann diejenigen, die Ämter haben in Ministerien, die haben wirklich in kleinteiligen Fragen wichtige Entscheidungen zu treffen. Und die beneide ich überhaupt nicht. Also wir in der Zivilgesellschaft haben natürlich auch solche Fragen. Also wir müssen auch in der Stiftung entscheiden, welches neue Projekt wollen wir entwickeln, wen sprechen wir an, wo beantragen wir Geld. Aber bei denen geht es gleich um ganz viel. Also das sind sehr hohe Verantwortung, wo dann auch für längere Zeiten so Linien gelegt werden und sich bestimmte Dinge so entwickeln. Entweder macht man mehr Kindergeld oder weniger dies oder mehr das oder man beschließt ein neues Programm oder eine neue Verordnung, ein anderes Gesetz oder man schafft alte Gesetze ab und so weiter. Das ist immer mit sehr vielen Folgen verbunden und diese Folgen müssen diese Politiker dann auch mit anderen Politikern wieder aushandeln. Ja? Das ist eine sehr, sehr schwierige Arbeit. Und ich finde, das wird immer sehr unterschätzt, wie viel Kompromisse, wie viel Verhandlungen, wie viel Überblick Politikerinnen da haben müssen, um sowas zu machen. Ich finde das Ergebnis nicht immer gut, aber das ist ein Privileg der Zivilgesellschaft. Die können ja sagen, ja, das reicht nicht, wir brauchen da was ganz anderes und dies und jenes. Aber immerhin gibt es da Wege. Und müssen erst mal gegangen werden. Und wer das nicht mal gemacht hat, der hat keine Ahnung davon, wie aufwendig und wie schwierig so ein Beruf als Politiker ist.
Wo verläuft für dich die Trennlinie zwischen guten PolitikerInnen und schlechten PolitikerInnen?
Das hat mit Engagement und Interesse zu tun. Wenn ein Politiker oder eine Politikerin mit Engagement und Interesse die Arbeit in ihrem eigenen Feld vorantreibt, sagen wir mal in einem Ministerium, und wirklich die Sachen durchdenkt und die Details, soweit sie sie kennen muss, auch wirklich versteht und mit klarem Kopf Entscheidungen trifft, die nicht mit ihrer oder seiner persönlichen Ansicht zu tun haben, sondern sozusagen das Ende, das, was dabei rauskommen soll, im Kopf hat, dann ist es ein guter Politiker oder eine gute Politikerin. Ja? Leute, die also das nicht machen, weil sie keinen Bock haben, sich mit Details zu beschäftigen, weil sie eine politische Karriere, weil sie weiterkommen wollen oder weil sie kein Interesse daran haben, weil sie das nicht wirklich beschäftigt und so, das gibt's alles. Das sind schlechte Politiker. Also Politikerinnen, Politiker haben einen Beruf. Sie müssen professionell sein. Wenn sie das tun, dann können sie auch sehr, sehr gut sein. Es gab einen Soziologen, der sich über Politik als Beruf viele Gedanken gemacht hat, nämlich Herr Weber. Und der hat ein ganzes Buch dazu geschrieben. Und es ist nach wie vor so. Das Problem ist, sich dann, wenn man Politik entschieden hat, auch durchzusetzen und bis zum Ende sozusagen durchzudeklinieren. Denn wir haben noch eine andere sehr starke Kraft in der Bundesrepublik, die Politik macht. Und das ist die Verwaltung. Ja, wir denken immer über Politik, über Politiker, über Parlamente, über Minister nach und so weiter. Und wir vergessen die Verwaltung. Die Verwaltung ist eigentlich diejenige Kraft, die, wenn sie gut funktioniert, viel erreichen kann, aber sie kann auch sehr viel ausbremsen. Und wenn die Beamten in der Verwaltung nichts wollen, dass der Politiker Erfolg hat, dann wird er das sehr schwer haben. Und das sind alles so Fragen, die man in der Öffentlichkeit kaum wahrnimmt und die trotzdem ganz wichtig sind, wenn man über Politik als Beruf nachdenkt.
Sehr interessanter Einblick. Ich glaube auch gerade das, was du beschreibst, wie viele so Roadblocks oder wie viele Bremsen einen erwarten als Politiker, weil es ja nicht nur die öffentliche Meinung ist, sondern du machst ja gleich noch ein ganz neues Feld auf, nämlich die Verwaltung, die man ja auch motivieren muss und wo man dafür sorgen muss, dass das alles umgesetzt wird. Wir wollen ja ein bisschen rausarbeiten in diesem Podcast, wie man ein guter Politiker auch werden kann oder eine gute Politikerin. Kann man sich auf sowas vorbereiten? Ist sowas verbunden mit Erfahrungen außerhalb der Politik? Das ist ja etwas, was man oft hört. Der muss erstmal eine richtige Ausbildung machen oder was anderes machen und dann darf er ab einem bestimmten Alter in die Politik. Oder würdest du sagen, man kann es genauso gut lernen, wenn man von Tag 1 im Parlament vielleicht als Politikwissenschaftlerin ist und dort sich was abschaut?
Man kann beide Wege gehen. Ich finde das mit der Zivilgesellschaft ganz sympathisch, weil Zivilgesellschaft oft, also Leute, die in der Zivilgesellschaft aktiv waren, oft noch einen anderen Blick auf die Arbeit von Politik und Verwaltung haben. Die kriegen das dann vom anderen Ende mit, ne? Nicht, was man initiiert und was dann da ankommt, sondern vielleicht das Gegenteil, also was alles fehlt und wie hemmend bestimmte Dinge sein können. Ja? Also wenn die dann Politiker werden, haben sie möglicherweise eine Erfahrung, die sehr wertvoll ist bei der Bewältigung ihrer Aufgaben. Wie gesagt, es gibt die Parlamentsarbeit, das ist total wichtig und es gibt aber auch die Regierungsarbeit, das ist auch total wichtig. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das unterscheidet. Die Parlamentsarbeit kann auch ein junger Politikwissenschaftler machen, wenn er sich darauf einlässt, was die Leute ihm erzählen oder was die Wirkungen seines politischen Handelns in seinem bestimmten Feld sind. wenn er sich nicht darauf einlässt, wenn er das sieht als ein Job, der ihm Wichtigkeit verleiht und irgendwie ihn auch in gewisser Weise eine ruhige Kugel schieben lässt, das ist ja auch möglich, dann ist das nicht gut. Dann ist es auch für das parlamentarische System nicht gut. Dann ist er eben auch tatsächlich ein schlechter Politiker, ne? Und es gibt Politiker, die sehr engagiert in ihren Politikfeldern sind. Die haben ja meistens eine Spezialisierung. Die beschäftigen sich besonders mit Themen wie Verkehr oder Minderheitenrechte oder Finanzen oder was auch immer, Gesundheit, was es auch sein mag. Man muss auch vom Thema Ahnung haben. Das klingt so simpel, aber das ist nicht ganz so einfach. Also die Leute müssen dann, auch wenn sie Politikwissenschaft studiert haben, sich dann über Verkehrssysteme und Umweltfragen oder über das Gesundheitswesen und so weiter sehr viele Gedanken machen und da sehr viel lernen und auch auf Berater hören oder die eigenen Mitarbeiter konsultieren. Dafür haben die die ja.
Jetzt hatten wir eben schon ganz kurz das Thema Hate Speech angerissen, das hast du eben kurz erwähnt, und wir haben über engagierte Menschen gesprochen, und ich denke dann immer, ich habe immer eine Person vor Augen, das ist Renate Künast, die auch in einem unserer anderen Podcasts zu Gast ist, die bei mir ganz besonders Eindruck dafür hinterlassen hat, dass sie durch die Gegend gefahren ist und die Leute, die sie im Internet angefeindet hat, dann tatsächlich an der Haustür angesprochen hat. Und ich würde die Frage jetzt nochmal übergeben an unsere Außenreporterin Mathilda, weil von der Antwort, die du ihr geben wirst, mit Sicherheit sowohl angehende Politikerinnen als auch Mathilda was lernen können.
Aktuelle Studien gehen davon aus, dass 80% aller Internetnutzerinnen schon einmal mit Hate Speech konfrontiert waren. Unter den 14- bis 24-Jährigen sind es sogar 96%. Ich bin 10 Jahre alt und bekomme auch bald meinen ersten Computer. Was ist dein Tipp, wie ich mich am besten schützen kann?
Also Mathilda würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn sie merkt, dass sie in den sozialen Netzwerken sozusagen auf eine giftige Atmosphäre trifft, da Stopp zu sagen und je nachdem, wie sie sich fühlt, ja, auch aus so einer Interaktion, aus so einem Gespräch rauszugehen und es einfach zu meiden. Das ist das Erste. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass Leute auch entscheiden können, das mache ich nicht mit, da ziehe ich mich zurück. Für Leute, die sich politisch engagieren und wo dann Hate Speech dazwischen gerät, weil dann irgendwelche Leute anfangen zu hetzen in einem Gespräch und so weiter, gibt es verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Wir können Hate Speech nicht, es gibt keinen Ausschaltknopf. Es gibt keine Möglichkeit, in der Gesellschaft auf einen Knopf zu drücken und dann ist das Problem vorbei. Und deswegen ist die Frage, wie man damit umgeht, immer sehr kontextbezogen und individuell zu beantworten. Ja? Wir können, sagen wir mal, jetzt gibt es jetzt so eine Debatte um die Frage, ob Telegram abgeschaltet werden soll oder ob man Telegram überfluten soll mit irgendwelchen Meldungssystemen oder so. Das beantwortet nicht wirklich das Problem. Wir müssen also auf der einen Seite das Präventive sehr stark machen und wir müssen die Rechtsprechung sehr stark machen. Wir müssen also dafür sorgen, dass Leute, die die Gesetze verletzen, auch im Internet, auch in den sozialen Netzwerken zur Verantwortung gezogen werden und bestraft werden. Und dazu sind einige Dinge nötig. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland eine inzwischen ganz gute Offenheit mit den großen Betreibern von sozialen Netzwerken aus Amerika, weil die wollen gerne, dass sie in Deutschland anerkannt und gewollt werden. Bei Telegram ist es was ganz anderes. Die wollen es gar nicht. Die wollen nicht mit dem Staat zusammenarbeiten, weil deren Geschäftsmodell ein ganz anderes ist, nämlich Destruktion. Ja, deswegen werden die auch nie auf Destruktion, auf Zerstörung, Hass und Hetze verzichten. Das werden die nicht machen und es wird höchstwahrscheinlich auch wenig Möglichkeiten geben, das zu regulieren. Aber man muss darauf bestehen. Also es gibt verschiedene Flanken, von denen man Hate Speech angreifen kann, also über die Netzwerkbetreiber, damit die in ihren Foren mehr moderieren, auch Sachen löschen. Auf der anderen Seite durch eigenes Diskussionsverhalten, durch den Schutz von Opfern, von potenziellen Opfern oder von Leuten, die durch Hate Speech angegriffen wurden, dass man die nicht alleine lässt, dass man da auch tatsächlich über die Netzwerkbetreiber einen institutionellen Rückhalt bekommt und auch eine Unterstützung bekommt, eine Rechtsprechung, was auch immer. Das ist also für die Opfer ganz wichtig, dass sie sozusagen eine Infrastruktur haben. und für diejenigen, die diskutieren wollen, auch ein paar Argumentations- bzw. Debattentechniken, in denen es dann für sie möglich ist, sozusagen auch solche Trolle wieder loszuwerden oder die so weit in die Ecke zu drängen, dass sie dann aufgeben. Das gibt's. Das sind alles verschiedene Formen, mit denen man umgehen kann. Dennoch wird es das Instrument des Hasses ist in der Welt und ehrlich gesagt, ihr fragt da die Richtige. Ich bin jetzt in diesen Tagen als eigentlich krankhafte Optimistin gerade nicht so furchtbar optimistisch, dass wir diese Welle wieder zurückdrehen können, dass wir das wieder hinkriegen, dass Leute sich zivil miteinander unterhalten und die Netzwerke nicht für Wut und Hass missbraucht werden. Das Schlimme an den sozialen Netzwerken und an Hate Speech ist, dass sie so viele Leute erreicht. Es war ja früher auch so, dass an Stammtischen die Leute rumgepoltert und gehasst und gehetzt haben gegen andere und da auch so völkische Parolen oder Nazi-Parolen gesagt haben. Aber das war dann eben noch der Stammtisch und so ein paar, die da drumherum standen in der Kneipe, die das mitgekriegt haben. Aber heute sind die gleichen Leute, sitzen am Computer und hassen durch die Gegend und stecken sehr viel mehr Leute an und verstärken sozusagen den Hass dadurch, dass sie auch noch begeistert unterstützen, wenn dann andere Leute auch hassen. Insofern, das ist wirklich eine sehr schwierige Sache. Man kann, glaube ich, nicht in einen Zustand kommen wie früher, dass man es einfach gar nicht mitkriegt. Es ist ja auch wichtig, dass man mitkriegt, wie Leute so ticken. Aber es ist auch wichtig, dass es Möglichkeiten gibt, dass es sich nicht weiter verbreitet.
Nun ist es ja aber schon so, dass du ja als Person ganz besonders Anfeindungen ausgesetzt bist. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass das bis zu Morddrohungen geht. Und die Frage in logischer Konsequenz für mich ist, hast du persönlich Bewältigungsstrategien, wie du damit umgehst?
Mal ja, mal nein. Also es macht mir was aus. Manchmal merke ich es nicht gleich. Manchmal, wenn es gerade sehr heftig prasselt oder sehr viele Drohungen kommen oder so, dann bin ich ganz klar im Kopf und ganz wach und bin ganz aktiv und so aktiviert, ja. Und dann merke ich das erst, wenn es wieder nachlässt, dass es mir nicht gut geht oder dass ich irgendwie erschöpft mich fühle oder dass ich irgendwie mich bedrückt fühle oder sowas. Was mir dann hilft, ist einfach auch mal was zu machen, was mit den Themen nicht so viel zu tun hat, wie kochen und Freunde einladen oder so oder irgendwelche blöden Filme im Fernsehen gucken oder sowas. Also es ist nicht so ganz einfach, wenn man vor allen Dingen, wenn man das sehr oft und sehr heftig kriegt, weil ich habe keine dicke Haut und ich werde die auch nicht kriegen. Sicher ist es nicht so wie am Anfang, als mir das so die ersten Male passiert ist, dass ich mich vollkommen erschrocken habe über irgendwelche Dinge. Manche sehe ich inzwischen gelassener oder sage, ach na, das Ding hatten wir doch schon mal. Oder ach, ja, das sind wieder die oder so. Das passiert auch. Aber insgesamt ist es tatsächlich so, man sollte sowas vermeiden. Ich kann das nicht vermeiden, weil es mit zu meinem Beruf gehört, das auch wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Also nicht auf die persönliche Anfeindung, auf die reagiere ich nicht. Aber überhaupt wahrzunehmen, was sozusagen da die Träume und die Fantasien, die Mordfantasien und die Aggressionen sind. Ja. Wenn ich könnte, würde ich mich dem mehr entziehen und werde das irgendwann auch sicher machen, wenn ich die Zeit dazu habe.
Hast du jemals darüber nachgedacht, aufzugeben?
Aufgeben? Na, auf keinen Fall. Also das liegt auch ein bisschen daran, dass mein Leben ist auch endlich, ne? Und irgendwann werde ich mich ja vielleicht in Ruhestand begeben oder sowas. Aber das hat ja mit Aufgeben nichts zu tun. Aufgeben ist gar keine Option, weil ich bin sehr stark auf nach vorne gerichtet fokussiert. Also ich sehe immer die neuen Möglichkeiten und die neuen Dinge, die man tun kann, ja. Und das ist etwas, was mir wahnsinnigen Spaß macht. Also hier mit den Kollegen sich neue Sachen auszudenken, neue Projekte zu kreieren oder sagen, ach Mensch, da müssten wir mal so rum nachdenken. Das ist ja ganz furchtbar, aber vielleicht finden wir da und da die Antwort und so. Das sind Sachen, die mir dann auch wieder sehr viel Energie geben, auf schlaue Ideen zu kommen oder eine gute Analyse zu machen oder eben zum Beispiel einen Politiker davon zu überzeugen, dass es total wichtig ist, an dieser Stelle etwas auf den Weg zu bringen, wo dann zivilgesellschaftliche Organisationen wie unsere dann Möglichkeiten entwickeln können. Ja. Das ist sozusagen meine Strategie. Aufgeben kann ich mir einfach nicht leisten. Das heißt ja immer, Juden können sich Pessimismus nicht leisten. Und ein bisschen trifft es für mich zu im Sinne von Aufgeben. Ne? Also Pessimismus, Aufgeben, das liegt ja eher sehr nah beieinander.
Wir hatten ja vorhin schon kurz über junge Politikerinnen gesprochen. Gibt es Menschen im Parlament oder die kurz davor stehen, in die Politik zu gehen, die deinen Rat suchen, denen du helfen kannst mit dem, was du schon erlebt hast?
Also ich habe öfter mal mit Abgeordneten zu tun gehabt und ich hoffe das sehr. Also falls Abgeordnete, die jetzt jung dabei sind und sich für unsere Themen interessieren oder für was aus der Perspektive der Zivilgesellschaft von der Politik erwartet wird, wäre ich sehr gerne und bereit, mit denen zu reden und mit denen irgendwie auch Pläne zu machen oder Sachen zu entwickeln. Das ist etwas, was ich sehr gut kann, ja. Auch für sie selber so ein bisschen mal zu gucken, was ihre Stärken sind. Also junge Leute sind ja egal, ob sie jetzt im Parlament sitzen oder hier bei uns in der Stiftung. Es ist immer schön rauszufinden, das wissen die manchmal selber noch nicht so genau, was so ihre Stärken sind, wo so ihre Interessen liegen. Also das sind Sachen, zu denen bin ich sehr gerne bereit. Und manchmal ergibt sich das natürlich im Laufe der Arbeit, dass ich Abgeordnete treffe und mit denen über bestimmte Sachen rede. Aber das hat dann meistens ein klares Ziel. Also da geht es nicht um sie, sondern da geht es dann um etwas, was wir wollen und wo wir eine parlamentarische Basis dafür brauchen.
Das ist ja auch wieder eine perfekte Überleitung zu unserer schönen Rubrik Butter bei die Fische.
So, jetzt mal Butter bei die Fische, ne?
Wenn jemand zu dir kommt und die Person sucht deinen Ratschlag für eine anstehende politische Karriere oder Laufbahn, was ist der eine beste Tipp, den du geben kannst?
Also, der beste Tipp ist Profi sein und Leidenschaft haben. Also Professionalität und Leidenschaft miteinander zu verbinden. Das ist, glaube ich, das Rezept, das einen guten Politiker ausmacht. Also jemand, der seinen Beruf wirklich ernst nimmt. Ich glaube, ich muss es nicht begründen. Es ist auch ein junger Politiker kann sich bemühen um Professionalität im Umgang mit anderen, in der Art und Weise, wie er sein Themenfeld bearbeitet, wie er sozusagen sich verständigt mit anderen, wie er auf die Leute zugeht, die ihn gewählt haben und so weiter und so fort. Und die Leidenschaft, die braucht man auf jeden Fall, weil sonst bleibt Politik irgendwas ganz Steriles, was Hartes, was nicht wirklich Menschliches ist. Aber das sollte sie auf jeden Fall sein, weil die Politik und die Abgeordneten, auch das Verhältnis von Politik und Bevölkerung ist ja ein dienendes. Die müssen ja den Menschen dienen. Die sind dafür gewählt, dass sie die Interessen der Bevölkerung vertreten und das mit Leidenschaft und Sachverstand tun. Also sie sind ja nicht über uns, sondern im Grunde sind sie von uns gewählt, damit sie für uns den Job machen. Ja, und das gilt insgesamt für die Politik so. Deswegen, ich finde das zum Beispiel ganz furchtbar, wenn Zivilgesellschaft so als Bittsteller behandelt wird. Also wenn Initiativen oder Stiftungen oder wer auch immer, große Verbände, dann bei der Politik antreten müssen und die dann so tun, als wäre man sozusagen ein untergeordnetes Wesen, so ein bisschen was von einem Königreich. Also sie sind die Fürsten und wir sind die Bittsteller oder so. Das ist ganz schlimm. Das finde ich, es begegnet einem leider ziemlich oft, gerade in ministeriellen Zusammenhängen. Aber auch die Verwaltung hat dem Bürger zu dienen und nicht umgekehrt, ja. Und deswegen ist es total wichtig, dass in der Professionalität und der Leidenschaft diese beiden Aspekte total klar sind. Was die Aufgabe ist, nämlich der Bevölkerung zu dienen, ja, und das mit Leidenschaft zu tun, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Hat dich denn schon mal eine Politikerin leidenschaftlich überzeugt, wo du vorher mit einer Meinung reingegangen und mit einer anderen rausgegangen bist?
Naja, es sind, also sagen wir mal so ein Gespräch, wo man dann sagt, oh, jetzt habe ich echt einen neuen Einblick. Das nicht, aber es gab viele Gespräche, wo ich gelernt habe, wie schwierig bestimmte Entscheidungswege sind und wo ich auch gelernt habe, meine eigene Perspektive nochmal ganz anders zu stellen oder auch Realität zu checken. Also das habe ich schon gelernt und da gab es sehr überzeugende Politiker. Also mich zu überzeugen, Was sollte das sein? Also ich habe ja sozusagen mein Thema und bin darin ziemlich klar. Und wo Politiker mich überzeugen können, ist, wenn sie mir erklären, was ich tun kann, um meinen Job erfolgreich zu machen. Dann kann ich ihnen auch erklären, was sie tun können, um ihren Job erfolgreich zu machen. Also es ist mehr ein Geben und Nehmen.
Verstanden. Gibt es jemanden aus deiner Jugend oder aus deiner, so wenn du zurückblickst, der dich inspiriert hat, das zu tun, was du tust und der aus der Politik kam? Gibt es so eine Politikerin, wo du sagst, Mensch, da habe ich mir was abgeschaut oder die werde ich nie vergessen?
Ja, es gibt zum Beispiel die Hildegard Habenbrücher, die war bei der FDP. Und das ist eine der ersten Politikerinnen, die ich kennengelernt habe, nachdem ich aus der DDR kam und die Mauer sich öffnete. Und die habe ich sehr bewundert. Also die habe ich bewundert für ihre Haltung, für ihre Klarheit, für ihre Professionalität, für ihre Leidenschaft und für wirklich das im besten Sinne liberale Verständnis von Gesellschaft, was sie hatte. Und was sie gelesen hat und was sie erzählt hat, wie sie geredet hat. Das hat immer für mich einen ganz, ganz hohen Wert, eine hohe Orientierung gegeben. Also das ist, glaube ich, jemand, der mich ja sehr geprägt hat. Ich bin zwar nicht wie sie, ich bin ein ganz anderer Mensch, aber ich habe sie sehr bewundert, ja.
Annetta, wir danken dir für das tolle Gespräch. Ich habe noch eine letzte Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich wünsche mir von der Politik und der Verwaltung, dass sie versteht, dass sie der Gesellschaft dient und nicht umgekehrt. Ich glaube, wäre das ein Common Sense, würden wir viel, viel weniger Probleme haben, die leichter lösbar sind, als sie es heute sind. Und das wäre für mich ganz wichtig. Und natürlich wünsche ich mir, dass sozusagen der Rahmen, den wir haben, in dem Politik stattfindet, nämlich das Grundgesetz der Bundesrepublik, dass der tatsächlich mehr und mehr mit Leben erfüllt wird. Vor allen Dingen mein Lieblingsparagraf, Paragraf 3, der sagt, dass alle Menschen gleiche Rechte haben und niemand diskriminiert werden darf. Und das ist, glaube ich, die Grundlage für all das, was ich mir für die Zukunft für dieses Land wünsche und was die Politik, wenn es geht, auch immer mehr und immer stärker umsetzen soll.
Danke für dieses schöne Schlusswort. Wir werden deinen Wunsch für die Zukunft mitnehmen in die nächsten Gespräche und das auch mit einbringen und mal gucken, was die anderen dazu sagen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Dankeschön.
Bitteschön, war mir ein Vergnügen.
Das war Way into Politics, der Politik-Podcast mit Christian Johann und Julius Bertram. Nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, wenn er dir gefällt und du noch mehr darüber erfahren möchtest, was gute PolitikerInnen ausmacht. Und empfehle uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.
Way into Politics ist ein Podcast der Europäischen Akademie Berlin featuring Julius Bertram. Möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung des Auswärtigen Amtes.